Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ein russisches Gericht hat den Menschenrechtler Juri Dmitriev in einem umstrittenen Prozess zu 3,5 Jahren Straflager verurteilt. Der 64-jährige Historiker hatte Verbrechen unter Sowjetdiktator Stalin öffentlich gemacht. Verurteilt wurde er wegen sexuellen Missbrauchs an seine Adoptivtochter. Beweise für seine Schuld hat es laut einem Gutachten aber nicht gegeben. Menschenrechtsorganisationen halten den Vorwurf für erfunden und den Prozess für politisch motiviert.
Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Die Tagesschau vom 22. Juli 2020 war das. Ein historisches Datum für die Menschenrechte in Russland. In Petrozavodsk ging einer der aufsehenerregendsten Prozesse Russlands zu Ende. Juri Dmitriev, Historiker und Chef von Memorial in der Republik Kalarien, wurde in einem fadenscheinigen Prozess zu einer Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Dabei ging es um etwas ganz anderes. Was bedeutet das Urteil für die Menschenrechte in Russland, für die Glaubwürdigkeit der russischen Justiz und nicht zuletzt für Juri Dmitriev? Das ist unser Thema heute bei unserem Podcast und dazu begrüßt Sie Danilo Höpfner. Ich spreche mit Vera Ammer, Mitglied im Internationalen Memorial in Moskau. Vera, ein Menschenrechtler und ein ungeheuerlicher Vorwurf. Der sexuelle Missbrauch der Adoptivtochter stand im Raum. Jahrelange Prozesse, obwohl es an der Schuld auch in der russischen Gesellschaft mehr als große Zweifel gibt. Und dennoch das Urteil, 3,5 Jahre Straflager. Und das ohne jeden Beweis. Was für ein Prozess war das da?
Ja, man muss sagen, es gab ja zwei Prozesse. Und in beiden Fällen kann man sagen, es war eine Farce. Es war von vornherein klar, dass die Vorwürfe einigermaßen haltlos sind. Schon die Art, wie das Ganze zustande kam, sprach dafür. Es war ja in der Wohnung von Dmitriev eingebrochen worden. Das hat er gemerkt, als er nach einer Abwesenheit, die man herbeigeführt hatte, indem man ihn vorgeladen hat zu einer Befragung. Und als er da zurückkam, hat er festgestellt, dass jemand in der Wohnung drin gewesen war und auch an seinem Computer. Er hat aber keinerlei Ahnung gehabt, was da jetzt sich draus ergeben kann. Kurz danach wurde er festgenommen und man hat ihm vorgeworfen, er hätte in diesem Computer Fotos von seiner Tochter, seiner Pflegetochter im unbekleideten Zustand gehabt. Und daraus hat man erstmal den Vorwurf der Kinderpornografie gebastelt. Also nicht etwa, das war noch nicht sexueller Missbrauch oder dergleichen. Und es stellte sich dann heraus, er hat das dann erklärt und auch glaubwürdig dargestellt, dass diese Fotos, dass er die gemacht hat, um ihren Zustand zu dokumentieren. Er hatte die Tochter ja aus einem Pflegeheim genommen, in sehr geschwächten und unterernährten Zustand. Und er wollte über die Jahre hinweg dokumentieren, wie sie sich entwickelt. Das war so eine Art medizinisches Tagebuch und in dem Computer auch ganz einfach zu finden, in einem Ordner. Also nicht irgendwie verborgen oder so, aber so einfach als Dokument. Und allein darauf fußte dieser Vorwurf. Später, er ist ja dann, um das jetzt kurz zu sagen, sonst dauert das zu lang, er wurde ja dann 2018 von diesem Vorwurf freigesprochen. Und man hat aber unmittelbar danach alles in Gang gesetzt, um ein weiteres Verfahren einzuleiten und auch die Pflegetochter persönlich mit einzubeziehen. Man hat sie ein paar Mal verhört. Damals wurde sie aufgesucht, da wo sie jetzt wohnt. Sie ist jetzt bei ihrer leiblichen Großmutter in einem Dorf 600 Kilometer weit von Petrozavodsk entfernt untergebracht. Und dort hat man sie aufgesucht und dann ist sie wohl auch vor Gericht vorgeladen worden. Und da hat man ihr Aussagen suggeriert, aus denen man dann sexuellen Charakters gemacht hat, muss man auch sagen, denn das hat sie so auch natürlich nicht gesagt. Man hat ihr aber bestimmte Aussagen einsuggeriert. Und darauf fußt jetzt die ganze Anklage. Und das ist ziemlich offensichtlich, dass man das unbedingt haben wollte und erzwungen hat. Und dass der Prozess doch eine Farce war.
Wer ist denn eigentlich dieser Juri Dmitriev? Was ist der eigentliche Grund, weshalb er auf der Anklagebank sitzt?
Also man kann sagen, dass er natürlich im heutigen Russland, offiziellen Russland, eine Rolle spielt, die ihn nicht beliebt macht in bestimmten Kreisen. Sagen wir mal in offiziellen Kreisen, in Kreisen, die sich offiziell mit Geschichte, Geschichtsaufarbeitung, Vergangenheit, Stalinismus und dergleichen beschäftigen, weil er eine sehr wichtige Rolle bei der Aufarbeitung des Stalinismus gespielt hat. Er war beteiligt an der Auffindung von Grabstätten, von vor allem von der großen Grabstätte Sandarmoch in bei Petrozavodsk und Mezhegorje heißt das deshalb seine Hauptrolle bestand jetzt sowohl im Auffinden, woran er beteiligt war, als auch in den Recherchen dazu. Er hat die Namen und die ganzen Dokumente recherchiert und herausgefunden, also alle Daten, die diese Personen betrafen. Das sind über 6000 Personen, die da erschossen worden sind. Und er hat die Fälle alle dokumentiert, also von Verhaftungsdatum bis zum Hinrichtungsdatum und kann jeden einzelnen Fall dokumentieren. Und das ist sein Hauptverdienst und daran arbeitet er auch weiter, daran, dass diese Bücher dazu, Gedenkbücher mit diesen Kurzbiografien und Dokumenten veröffentlicht werden. Das hat er auch in seiner Haftzeit bisher weiter betrieben und es sind auch weiter Bücher erschienen, während er in Haft war und die wurden auch präsentiert an verschiedenen Orten in Russland, in Moskau, Petersburg und anderswo. Und das ist sein Hauptverdienst und das, was er auch weitermachen wird. Und das macht ihn natürlich in bestimmten Kreisen unbeliebt, die eine andere Art, die anders herangehen an die Vergangenheit, die jetzt nicht davon sprechen, dass es Verbrechen unter Stalin gegeben hat, sondern mehr sozusagen die positive Seite, in Anführungszeichen, herausarbeiten wollen. Das heißt, herausstellen wollen, Russland, das ist die Sowjetunion, hat im Zweiten Weltkrieg die Welt vom Faschismus, vom Nationalsozialismus befreit, gerettet. Und die sich auf diesen Aspekt allein konzentrieren wollen und die andere Seite einfach hinten runterfallen lassen wollen.
Die Erforschung der stalinistischen Verbrechen. Weshalb löste gerade dieses Thema in Putins Russland im Jahre 2020 solche Unsicherheiten aus?
Ich würde gar nicht mal sagen Unsicherheiten, sondern mehr ungehalten. Man ist ungehalten. Man will das nicht immer wieder aufs Brot geschmiert bekommen und man will davon einfach nicht reden. Es ist gar nicht mal so, dass es vollkommen abgestritten wird. Das kann man nicht sagen. Aber man soll davon nicht reden. Man soll jetzt gerade in diesem Jubiläumsjahr, wenn es auch dann aus ganz anderen Gründen anders ablief, als man sich gedacht hat wegen der Covid-19-Krankheit. Aber man will über die Siege der Sowjetunion sprechen. Und wenn schon von Stalin, dann von den positiven Seiten. Das andere, das hat man doch schon längst abgehakt. Man hat ja schon mal alles zugestanden und das ist jetzt gut. Eigentlich ist das, was man will, einen Schlussstrich ziehen. Und dann davon nicht mehr reden. Man hat ja mal gesagt und jetzt weg damit. Jetzt will man erfreulichere, für Russland positivere Themen haben, die Russland in einem glorreichen Licht darstellen. Und da stört Memorial, da stört jemand wie Dmitrijew ganz besonders, der ja auch jedes Jahr, das wurde ja jedes Jahr oder wird jedes Jahr am 5. August wieder, da findet ja ein regelmäßiger Gedenktag in Sandarmoch statt, in diesem Jahr auch in anderer Form als früher, auch wegen Covid. Aber findet jedes Jahr statt und das stört die Behörden. Die hatten früher auch daran teilgenommen und seit 2016 nicht mehr. Da haben sie keine offiziellen Vertreter mehr hingeschickt. Es kommen aber ausländische Vertreter dahin, auch in diesem Jahr übrigens. Und im letzten Jahr waren auch welche dort. Und das will man natürlich überhaupt nicht. Und wenn man schon von solchen Themen spricht, dann versucht man das umzufunktionieren, wie das auch bei Sandarmoch geschieht. Es hat ja im letzten Jahr und also im vorletzten Jahr und im letzten Jahr dort Ausgrabungen gegeben, die Militärhistorische Gesellschaft veranstaltet hat, organisiert hat und die gingen dahin, dass man nach sterblichen Überresten nicht von Opfern des politischen sowjetischen Terrors sucht, sondern nach Rotarmisten, die dort angeblich während der finnischen Okkupation ermordet worden seien, in finnischer Kriegsgefangenschaft. Dass man jetzt in dieser Richtung forscht.
Was bedeutet denn dieses Urteil? Vor allem, was bedeutet es für die Menschenrechtsbewegung in Russland, aber auch für die unabhängige historische Forschung? Wer wird sich denn da jetzt noch an die schonungslose Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen wagen?
Ich denke, das wird doch weitergehen wie bisher. Natürlich ist das einerseits weniger jetzt das Urteil als das Verfahren und diese monströse Beschuldigung. Das ist zwar einerseits abschreckend, aber andererseits muss ich sagen, dass nach allem, was schon gewesen ist, sich die Leute, die sich an dieses Thema herangewagt haben, dass die sich nicht abschrecken lassen, dass sie doch weiterarbeiten. Die können behindert werden, das werden sie auch massiv, auch durch andere Sachen, durch alle möglichen Schwierigkeiten, die man ihnen macht, bis hin zu Verfahren, bis hin zu Strafzahlung, bis hin zu mehr noch, wie man das also beispielsweise das letzte Jahr in Perm gesehen hat, bei Memorial Perm oder auch sonst. Aber die Leute machen doch weiter. Also da, nach den Erfahrungen, nach dem, was ich sehe, kann ich nicht sagen, dass das hinhaut, dass sich die Leute abschrecken lassen. Was vielleicht passieren kann in den Medien, in den also jetzt offiziellen Medien, dass das Thema ja weniger berührt wird, dass das kein beliebtes Thema ist. Das ist eine andere Sache.
Da wir gerade bei den Medien sind, wir haben eingangs die Meldung der Tagesschau gehört. Die Weltpresse hat darüber berichtet, über diesen Fall und den Prozess, der die Glaubwürdigkeit der russischen Justiz ja wieder einmal, muss man sagen, in Frage stellt. Wie berichten denn die russischen Medien darüber?
Also jetzt unmittelbar, es fällt natürlich jetzt weit auseinander. Es gibt die Sender wie jetzt NTV und RENTV oder auch Rassia 4, der erste Kanal, die haben so eine natürlich bestimmte Richtung, die eindeutig in Dmitrijew verurteilen und wirklich Hetzsendungen verbreitet haben über ihn. Ich meine jetzt gar nicht jetzt unmittelbar, sondern schon sofort nach seiner Festnahme und Verhaftung. Da ging das sofort los und die haben auch sinnigerweise die Fotos der Pflegetochter zugänglich gehabt, die ja kein Mensch hatte. Das ist ja auch was, der Prozess war ja auch, beide Verfahren waren ja nicht öffentlich, weil eine Minderjährige betroffen war. Aber die Sender hatten das. Es war, glaube ich, auch ein karelischer Sender dabei. Und es gibt einerseits diese Richtung, die wirklich reine Hetze betreibt. Dann gibt es auch also so eine Zeitung wie Kommersant oder auch gestern Lentaru, Kanäle bzw. Zeitungen, die das darstellen, die das objektiv darstellen und auch informativ. Und wo man nicht sagen kann, das ist, also das kann unterschiedlich sein, aber die keine Hetze betreiben. Und dann natürlich die Medien, das sind meistens Internetmedien oder auch Zeitungen wie die Novaya Gazeta, die schon wirklich eindeutig oppositionell sind und die beleuchten die Sache sehr ausführlich und da habe ich bisher nur Unterstützung für Dmitrijew gefunden. Es gab vor am 13. Juli einen sehr, sehr ausführlichen Artikel in der Novaya Gazeta, da das ganze Verfahren ziemlich genau analysiert, dokumentiert, auseinandernimmt. Es ist ein sehr langer, ausführlicher Artikel und woraus man sich auch bestens informieren kann.
Dmitrijew ist ja nicht nur Historiker, er ist ja auch Leiter von Memorial Karelien. Welche Rolle spielt diese Tätigkeit, spielt Memorial an dieser Stelle?
Also er gehört zum Memorial. Er ist vor allem ja auch mit dem ganzen Kreis um Petersburg verbunden. Eigentlich ist das mit ihm, hängt das an ihm persönlich weitgehend, was er eben zu Sandra Moch gemacht hat. Das natürlich mit Petersburg zusammen, aber sein eigener Memorialzweig, das besteht im Wesentlichen aus seiner Arbeit.
Es scheint ja durchaus ein beliebtes Mittel des Kreml zu sein, Kritiker, Oppositionelle, Menschenrechtler mit unsäglichen Anklagen zu übersäen. Mal geht es da um Drogenbesitz und Missbrauch, mal um sexuelle Misshandlung von Minderjährigen, in der Hoffnung, irgendetwas wird schon zurückbleiben, um diese Menschen damit gesellschaftlich dauerhaft unfähig zu machen. Inwieweit verfangen denn diese Bezichtigungen in der russischen Gesellschaft?
Die Gefahr ist natürlich da, dass von so einer Verleumdung, die so monströs ist, dass da etwas hängen bleibt, dass dann vor allem später, wenn das dann im Einzelnen, das ist ja auch ein ziemlich komplexer Vorgang, wenn das immer mehr in Vergessenheit gerät, dass dann eben so etwas hängen bleibt, ja, da war doch mal was, irgendwas Unangenehmes, da möchte man eher nicht mit zu tun haben. Und das kann schon bei Leuten, die nicht unbedingt Memorial gegenüber oder NGOs gegenüber feindselig eingestellt sind, sondern eher neutral oder auch positiv, bei solchen aber naiveren Personen, die sich nicht genau darüber aufgeklärt haben, da kann das natürlich schon verfangen. Das ist die größte Gefahr, die es gibt. Auch bei solchen Abstempelungen, wie dass man ein ausländischer Agent ist und dergleichen. Da bleibt bei Leuten, die dem etwas ferner stehen, einfach so ein übler Geruch hängen, so ein Odium. Und dann hält man sich davon fern. Die Gefahr besteht. Die ist eigentlich größer als die der Abschreckung, weil die Leute, die abgeschreckt werden könnten, die sich mit diesen Themen aber vorher schon beschäftigt haben, die werden das weiter tun. Aber so breitere Kreise der Öffentlichkeit, die vielleicht mal den Kontakt zum Memorial suchen würden, die könnten da natürlich schon das Gefühl bekommen, naja, da ist hier was, da ist da was, also besser nicht. Und das wird natürlich, wenn die solche Hetzsendungen ansehen und darauf reinfallen, dann sieht das natürlich, hat das schon seine Wirkung.
Dmitrijew hat sich auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt. Was kann man von dort erwarten?
Ja, da ist das Problem, dass da schon so viel Prozesse anhängig sind. Ich erwarte davon alles Positive, aber wann? Also das wird ja Jahre dauern, also bis es da zu einer Entscheidung kommt. Da mache ich mir von daher einfach aus zeitlichen Gründen wenig Hoffnung. Aber es ist natürlich gut, auch wenn die Klage dann angenommen wird und behandelt wird und dann an die russische Seite entsprechende Fragen herangetreten werden. Da wird sich die russische Seite, die Juristen, die werden da also sich schwer tun, adäquat zu antworten.
Wie geht es nun weiter im Fall Juri Dmitrijew? Ich nehme an, eine Revision steht an?
Es ist bisher zumindest mir noch nicht bekannt, ob Dmitrijew in Revision gehen wird. Also ob er das Urteil nochmal anficht. Die Staatsanwaltschaft kann das auch noch tun. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Das bleibt noch abzuwarten. Wenn es dazu nicht kommt, dass es in Kraft bleibt, dann ist es letztlich doch eine Erleichterung, dass er im November herauskommt. Denn wenn er jetzt eine Haftstrafe von 10 Jahren bekommen hätte, dann wäre das wahrscheinlich doch ein Todesurteil gewesen in seinem Alter und seinem Gesundheitszustand. Und den Umständen, unter denen man mit dieser Anklage dann in der Strafkolonie die Haft abbüßt. Auch wenn man jetzt mal das Verhältnis zu Mithäftlingen bedenkt. Weil ja jemand, der einen solchen Vorwurf hat, der hat also auch unter den Mitgefangenen extrem zu leiden. Und das würde ich fast schon als Todesurteil betrachten. Und das ist jetzt erstmal im Moment vom Tisch. Und von daher mache ich mir da doch Hoffnung, dass er spätestens im November in Freiheit ist und dann seiner Arbeit auch wieder nachgehen kann. Der bleibende negative Aspekt dabei ist natürlich das Schicksal des Mädchens, seiner Pflegetochter. Das ist jetzt irreparabel. Die wird natürlich zu ihm nicht zurück können. Und welchen Schaden sie da genommen hat, das ist unabsehbar.
Vera Ammer vom Internationalen Memorial war das. Eine umfassende Dokumentation zum Fall Juri Dmitrijew finden Sie auf unserer Webseite memorial.de mit zahlreichen Links zu russischen Dokumenten, Statements, auch in deutscher Übersetzung. Schauen Sie auf unsere Webseite auch zu weiteren Nachrichten oder melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an. Vielleicht möchten Sie uns auch unterstützen. Machen Sie sich gerne ein Bild über unsere Arbeit in verschiedenen Projektfeldern und helfen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft, mit Ihrer Spende oder Ihrer Mitarbeit. Unsere Webseite gibt Auskunft. Und wenn Sie Fragen zu unserem Podcast, Wünsche und Vorschläge haben, dann schreiben Sie uns gern an presse@memorial.de. Danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe, sagt Danilo Höpfner.